Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und wir haben es angekündigt, kurz nach der 70-3-WM hatten wir das Glück, Rico Bogen zu Gast zu haben. Jetzt haben wir es natürlich in den sozialen Medien angekündigt. Rico hatte viel zu tun, war in Nizza, war bei der Challenge Paguera, war bei der Challenge Vieux, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und er hat gesagt, er ist vielleicht Praktikant. Er kam wieder, er ist wieder da. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo, alle zusammen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Okay, ja, also stand ja interessante Woche für dich an, was ganz Neues vom Feeling. Und ja, der wurde es vielleicht mal mit als Weltmeister, junger Weltmeister, wie sich das angefühlt hat. Erstmal quasi nach dem ganzen Trubel, der nach dem Rennen entstand, was du ja schon angedeutet hast, wo es viel zu tun gab, viele WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Es ging dann relativ geplant oder auch spontan zur Ironman-WM nach Nizza. Wie ist das, so ein Rennen dann quasi von der Seitenlinie zu erfahren? Aber man hat natürlich gesehen, du warst sehr stark in Interaktion mit Gustav Iden und anderen Sternen und Stars der Triathlon-Szene. Wie ist das und wie läuft sowas ab?
Ja, ich glaube, war eine ganz coole Möglichkeit halt, dort nach Nizza zu fliegen, weil es ja auch nur 2 Wochen nach der meiner WM dann war. Und Nizza ist ja doch kürzer als Hawaii. Deswegen dachten wir uns halt, ja, kann man das noch mitnehmen. Und ja, war cool dort. War wieder eine große Messe, wo wir halt auch ein bisschen Sponsorengespräche geführt haben. Und dann, ja, dort, wenn du dann da rumläufst und dann doch schon mehr erkannt wirst, ist natürlich auch ganz cooles, ja, coole Ehre und Privileg. Ja, und dann ist Gustav Iden, ja, der hat mich auch gut erkannt und mir gratuliert und mit ihm auch gequatscht, das war auch sehr cool. Und dann war ich ja sogar in dem Ironman Livestream mal für eine kurze Zeit drin. Ja, was echt cool ist, sowas mitnehmen zu können. Deswegen alles in allem was cooles Event und dann auch hinter der Ziellinie zu stehen und dann auch Sam Layton oder Gewinn zu sehen und die Emotionen, das finde ich, ist immer das Coole am Sport. Und das macht irgendwie Lust auf mehr. Also das macht so ein bisschen süchtig, dieses Zielgefühl, dieses Zielband in die Luft zu strecken und ja, dann die Emotionen frei rauszulassen. Und dann cool ist halt, wenn die Familie noch dahinter steht und seinen Liebsten dann umarmen kann. Bei ihm war es halt auch, dass da alle da und wenn dann die Freundenszenen rauskommen, dann ist es echt ein cooles Gefühl.
Ja, richtig cool, wie du die Erfahrung beschreibst und wie das dann halt für dich war. Du sagst es, du wirst jetzt natürlich erkannt. Ich sag mal, vielleicht hattest du damals, wir sind jetzt im November, in 2023 in Kraichgau, sag ich mal, viele hatten dich auf der Liste, aber vielleicht hat der eine oder andere dich doch nicht so krass auf der Liste gehabt, so dass du quasi vielleicht auch nochmal eine Aktion bringen konntest in dem Rennen und man dich fahren lassen hat oder nicht. Trotzdem jetzt nicht die sportliche Leistung runterreden. Ist es aber so, dass du quasi dieses Gefühl, dass Leute dich erkennen und als Weltmeister nehmen, dass es einfach dich beflügelt und du daraus Energie ziehst und du das aufsaugst? Oder ist es so, wenn du über die Messe gehst, dass auch mal so ein Moment kommt, okay, ich hätte schon gerne mal jetzt vielleicht eine Minute Ruhe, aber ich denke eher, du saugst das alles auf und findest es richtig cool aktuell?
Ja, ich versuche es alles eher aufzusaugen und cool zu finden und mache da auch gerne Fotos oder ja, sagen einen kleinen Tipp oder so, wenn sie irgendwas fragen. Also da versuche ich schon alles mitzunehmen. Ja, weil sie mich also sagen eher wertschätzen, deswegen zeige ich da auch Dankbarkeit und will was zurückgeben. Und ruhige Minuten gibt's dann ja, also im Hotelzimmer bin ich ja jetzt noch nicht, dass da auch vor dem Hotelzimmer oder irgendwie vor der Unterkunft Leute stehen. Deswegen, wenn man dann mal über die Messe geht, dann ist es ja eigentlich normal. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt 100 Leute auf einmal ankommen, sondern immer mal, deswegen nehmt es so alles ganz gut mit.
Ja, definitiv coole Erfahrung und ja, definitiv was absolut Schönes und das sei dir definitiv gegönnt. Jetzt habe ich relativ oft das gleiche Wort verwendet. Eine private Frage noch. Du hast quasi uns gesagt, dass du ja Onkel geworden bist. Deswegen gab es ja auch dieses Symbol. Jetzt Nizza, Sponsorentermine. Danach gehen wir jetzt noch auf die nächsten beiden Rennen ein, die du noch am Ende des Jahres hattest. Du hattest sogar 3, das wissen vielleicht der ein oder andere Hörer nicht, da werde ich dich auch noch zu fragen. Hattest du Zeit, deine Onkelpflichten mal kurzzeitig nachzugehen und auch quasi das neue Leben zu begrüßen?
Ja, auf jeden Fall. habe schon ein paar Mal Kinderdienst übernommen, da Bianca ja auch in der Nähe von mir wohnt. Bin ich einfach mal eingespannt, wenn irgendwie, wenn sie auch mal abends Sport machen will und der Freund dann auch. Und dann übernehme ich ganz gerne mal den Kinderdienst. Und ja, so ein kleines Baby ist echt schon was sehr, sehr Süßes und nochmal ein ganz, ganz anderes Einblick in die Welt. Also ja, sowas dann echt zu haben. Also auch als eigenes Kind ist echt schön und ja, also kann ich nur eigentlich empfehlen, ein Kind zu bekommen.
Okay, ja, dann das Thema nach deinem großen Erfolg gab es natürlich sehr, sehr viele positive Stimmen. Viele haben aber auch gefragt, so, oh krass, so jung mit so einem Erfolg umzugehen, das ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Du machst das sehr gut, unserer Meinung nach, oder so wie wir das sehen. Und ja, Thema Wohnständigkeit, das ist auf alle Fälle gegeben. Du bist wieder hier im Podcast, dann hat man dich, ich glaube, beim Geißeltal Halbmarathon, Geißeltalsee Halbmarathon gesehen.
Und, hat man sie mitgemacht, ja.
Genau. Ja. Und jetzt aber hat man dich vor kurzem beim Blauchauer Herbstlauf gesehen. Da hast du was relativ Emotionales gepostet, dass du dort schon als Kind gestartet bist. Der Veranstalter hat dir, beziehungsweise ein Supporter, eine Bäckerei hat dir den Kuchen gebacken. Nimm uns mal mit, wie das ist, quasi auf so eine Veranstaltung dann zu kommen, die regionalen Charakter hat, jetzt aber als quasi Weltmeister oder in Anführungsstrichen Star der Triathlon-Szene, wie es halt dies Jahr ist, trotzdem dieser kleinen regionalen Veranstaltung, wo du halt schon vor 20 Jahren oder 19 Jahren am Start warst, wieder beizuwohnen.
Ja, ich finde halt diese regionalen Wettkämpfe immer wichtig und will ja auch, dass die erhalten bleiben und deswegen finde ich es immer wieder cool, die ins Training einzubauen. Und ja, jetzt in Glauchau haben sie mich angefragt. Ich wäre wahrscheinlich vielleicht auch so gekommen. Also klar, es war jetzt eine Saisonpause, deswegen weiß nicht, ob ich so komme, aber ja, ich habe den Wettkampf echt schon lange mitgemacht, als Blambini-Lauf da mitgelaufen, also wo es glaube ich 1 Kilometer oder sowas gab es da so eine Strecke. Da ja meine Eltern auch immer schon so die Volksläufe mitmachen, haben sie mich halt damals mitgenommen. Und deswegen bin ich halt schon so lange dabei und finde es jetzt doof zu sagen, ja, nur weil ich jetzt da Weltmeister bin, das jetzt nicht mehr mitzumachen. Da will ich mir den Spaß auch nicht nehmen lassen und das immer noch gerne mitmachen. Und dort ist dann, ja, also dort wurde ich ja schon auch sehr geehrt, durfte einen Startschuss geben, dann Siegerehrung von den kleinen Kindern durfte ich übernehmen. Was auch mal cool ist, wenn man die Kinder so ein bisschen dann hochblicken zu einem und man denen auch so ein paar Wörter mitgeben kann. Und auch Autogrammstunden dann, wo viele Kinder ankamen, was immer toll ist, vor allem die Jugend dann zu unterstützen, dass die dann auch da dranbleiben am Sport, damit dann auch in Deutschland noch viele sportliche Erfolge da bleiben. Deswegen nehme ich sowas echt immer gerne mit. Und wenn sie es einbauen lässt und man selbst ja auch noch einen Wettkampf machen kann, dann ist es ja auch immer super Training. Deswegen will ich das auch noch in Zukunft so machen.
Ja, richtig cool. Da habt ihr auf alle Fälle die Chance, Gas zu geben und auch dann Rico mal zu schlagen, wenn ihr richtig fit seid. Auch bei den regionalen Events und müsst dann quasi nicht unbedingt an der Profi, die hier am Start steht. Und ja, jetzt gehen wir wieder auf das Sportliche so ein bisschen. Also es war jetzt dann auch sportlich, aber jetzt nochmal wieder auf die große Bühne. Du hattest Nizza, du hattest den ganzen Medienhype, dann ging es zur Challenge Paguera und dann zu dem Rennen, bei dem Challenge-Rennen in Frankreich. Wie war das für dich quasi, so den Switch Training, Organisation, Wettkampf hinzubekommen? Also du hast ja natürlich wahrscheinlich vorher als Athlet dich primär auf dein Training konzentrieren können und hattest dort deine Ruhe. Jetzt kam der Einfluss der ganzen Medien hinzu. Du hast dort dein Team im Hintergrund, was dir natürlich auch den Raum schafft, um irgendwie trotzdem noch ordentlich zu trainieren. Aber ja, wie war das für dich einfach, dann wieder ins Training einzusteigen und dann auch wirklich topfit bei der Challenge Paguera am Start zu stehen?
Ja, es war schon anders als sonst, weil halt mehr Medien und Sponsoren jetzt auch Gespräche waren. Deswegen, ja, nach der WM waren es erst eigentlich mal so 2 Wochen, wo ich eigentlich sehr wenig trainiert hatte. Das war schon sehr so ein bisschen geplant, hatte ich auch, glaube ich, gesagt, nach dem Höhepunkt da ein bisschen rauszunehmen. Und dann wollten wir nochmal so 2 Wettkämpfe am Ende der Saison machen, weil ja im August jetzt die Saison auch schon zu beenden wäre, auch recht früh gewesen. Und genau, weil es in Europa dann noch die beiden Challenge-Rennen waren. waren so auch so also ein bisschen Testszenen, wie ich so zwei Mittelstangs hintereinander vertrage. Ja, und Training lief eigentlich so die dritte Woche, sag ich mal, nach der WM, lief dann erstmal ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Und dann wurde es eigentlich wieder besser und habe ich auch wieder fitter gefühlt. Und deswegen bin ich eigentlich auch eher recht zuversichtlich dann in Pegera da an den Start gegangen, was ja auch ein stark besetztes Feld war. Also eigentlich beide Rennen waren sehr, sehr stark besetzt. Ich glaube, in Frankreich war sogar das stärkste besetzte Silberrennen mit dem Strange of Field Score von 85, 6 oder 7. Ja, also man war jetzt top besetzte Rennen, deswegen hatte ich nochmal Lust, da auch gut an den Start zu gehen. Ja, in Pegera ist er mir halt leider so ein bisschen unglücklich vom Rad abgestiegen, nicht mehr hin, dann Oberschenkel so etwas gezerrt hat und dann nicht mehr da riskieren wollte im Rennen, weil ich da dann belaufen doch gemerkt hatte und dann mit dem Gedanken, dass eine Woche später auch nochmal ein Rennen ist, wollte ich da jetzt nicht noch was kaputt machen. Deswegen bin ich dann nach 10 Kilometern ausgestiegen, und ja, dann Juveco, waren ja mit dem Gepäckproblem bei mir, dass das ganze Gepäck nicht ankam,
Genau, lass uns da gleich mal noch kurz drauf eingehen, auf das Rennen in Frankreich. Da warst du ja dann am Ende Dritter, was ja auch wieder erfolgreich war. Aber vielleicht, dass wir noch ein bisschen näher in Fagoera reingehen, weil da habe ich ein paar Insights von einem anderen Profiathleten und sowas interessiert die Hörer natürlich. Also wir hatten, wenn ihr über treue Hörer seid und einschaltet, wir hatten ja Willi Hirsch noch da, der sich jetzt gerade aktuell auf Bahrain vorbereitet und der hat ja quasi im Nachtalk erzählt, naja, ihr wart dort vorne in der Schwimmgruppe und wer weiß, dass Alistair Brownlee definitiv ein starker Athlet ist und natürlich, sonst wäre er nicht zweimal Olympiasieger gewesen, aber wenn ihm irgendwas, sage ich mal an irgendeinem Punkt nicht mehr passt, dann gibt es auch diese Szene quasi, wo, ich weiß gar nicht, wer das war, aber Harry Wiltshire, Dirty Harry, damals bei dem Europacup in Pontevedra ein Athleten ja quasi 1500 Meter lang verprügelt hat im Wasser. Danach wurden die Regeln ein bisschen geändert, ist schon lange her, aber man hört öfter mal, dass man mal eine drüber kriegt. Und Willi hat mir erzählt, dass es irgendwie so war beim Schwimmen in der ersten Gruppe, dass du vielleicht irgendwie zwei, drei Mal seine Füße berührt hast und er konnte natürlich dich und Willi dann am Ende nicht mehr zuordnen. Und Willi hat gesagt, er hat halt mal richtig eine drüber bekommen. Aber nimm uns vielleicht mal mit, er hat auch mit dir im Nachgespräch darüber gesprochen, wie die Situation war und wie du die wahrgenommen hast. Oder ja, also so schlimm war es nicht, ihr wart alle am Ende vorne, aber trotzdem einfach, was da im Wasser vorne abging.
Ja, also es war zwei Runden so, also mit einmal Landgang. Die erste Runde war Willi, kam ganz gut in ganz guten Starterwicht und bin ich eigentlich dann hinter ihnen in die Füße gegangen, weil ich neben ihm stand auch. Und Alistair war ich ein bisschen mehr rechts, und ja, wir wollten dann sozusagen beide dann an Willis Füße, also an Alistairs Füßen war ich auf jeden Fall nie, weil ich bin eher immer neben Alistair geschwommen, an zweiter Position hinter Willi. Ich weiß gar nicht, ob wir da uns auch ein paar Mal berührt hatten, aber eigentlich jetzt nicht absichtlich zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie absichtlich irgendwas hat. Also ich hatte mal auch, glaube ich, meinen Arm abbekommen. Aber es war halt recht wellig, deswegen war es eigentlich nicht absichtlich. Und wir haben es eigentlich auch nicht so toll gekampelt, dass das jetzt schlimm fand ich es. Und ja, dann die zweite Runde bin ich dann halt vorgegangen und dann war halt eher wahrscheinlich so, Willi und Alistair wollten an meine Füße. Und da meinte halt Willi, dass Alistair da mal ihn sagen geschlagen hat. Weiß jetzt auch nicht, ob es absichtlich oder nicht war. Aber ja, wahrscheinlich, also bei ihm, ja, ist so ein bisschen bekannt, dass wenn es ihm zu viel wird, dass dann auch mal irgendwie einen Schlag abbekommst, aber ja, er war halt meist an zweiter Position hinter dem Vorderen und deswegen, da waren halt immer zwei Leute, deswegen war es wahrscheinlich ein bisschen zu eng für ihn.
Ja, auf alle Fälle und schnelle Füße oder vordere Füße im Wasser zu haben, ist immer interessant und auf alle Fälle wichtig. Ist es jetzt so für dich auch in den Rennen, dass du merkst an der Startlinie, du sagst es, im Wasser geht es natürlich um die schnellen Füße, wir alle wissen im Profibereich und auch die Amateure, dass Willi sehr schnell schwimmt, dass die Füße zu halten ganz wichtig ist oder gut ist. Ist es so, dass du jetzt auch merkst an der Startlinie, okay, also du guckst halt, okay, da steht der und die Leute kennen sich und ich sag mal wahrscheinlich noch vor einem halben, dreiviertel Jahr wussten die Insider, wer du bist und international konnte man dich jetzt wahrscheinlich noch nicht zuordnen, jetzt kann man dich international definitiv zuordnen. dass du schon merkst, okay, die orientiert sich auch teilweise an dir im Wasser oder am Start oder gucken, wo du stehst, oder nimmst du das aktiv gar nicht so wahr und es ist alles so wie vorher?
Ja, also es war jetzt nicht so, dass an der Startlinie jetzt alle nur hinter mir standen, also das eigentlich finde ich jetzt nicht so krass. Stellen sich ja immer noch alle an der Linie auf. Klar, wahrscheinlich so ein paar Einzelathleten gucken schon, dass sie da bei mir stehen, die auch ungefähr so mein Niveau schwimmen. Aber es gibt ja meistens auch noch, es gibt jetzt ja nicht immer nur einen guten Schwimmer, also meistens dann Schwimmen verteilt so. Ja, und auch mit dem Fahren lassen und sowas, also vorher war ich eigentlich auch nie so richtig gefahren, also okay. weil die Leute im Triathlon kannten mich eigentlich schon eher die Medien kannten mich noch nicht so richtig, aber ja, in Kreichau kannten mich auch Jan Stratmann und sowas und sind wir auch zusammen da vorne gefahren, also dass ich jetzt extra weggefahren lassen, also ich war ja auch noch nie alleine vorne weg und wo ich gedacht haben, ja, den holen wir schon wieder ein, sowas ist ja auch nicht, und auch in Lachti waren wir ja vorne eine 6-Mann-Gruppe, wo ich ja auch keiner fahren lassen hat, Also,
definitiv, das sollte auch gar nicht despektierlich wirken. Ich wollte halt einfach nur noch mal fragen, ob sich das in irgendeiner Art und Weise verändert hat. Definitiv, die Profis kennen sich untereinander und da wurdest du auch die letzten Jahre nicht verhandeln lassen, weil man deine Bundesliga-Leistung halt kennt und wusste, okay, das ist auf alle Fälle kein One-Hit-Wonder, da wird richtig ein Feuerwerk abgefackelt. Dann jetzt nochmal zur Challenge Fagoera auch. Dort gab es dann im Nachhinein viel Kritik wegen Windschattenfahren. Ich habe das neulich schon angedeutet, das ist auf dich oder auf Willi oder auf wen auch immer bezogen. Aber es ging ja darum, wenn der Athlet irgendwie in eine Lücke fährt und du halt dann dadurch in diese Box kommst, war das für dich auch irgendwie als so eine stressige Situation, dass manche Athleten da vielleicht nicht ganz so cool drauf geachtet haben? Oder hattest du da eigentlich ein entspanntes Rennen, dass dich das gar nicht so tangiert hat?
Ja, muss sagen, da ich eigentlich eher vorne gefahren bin, ich hatte eigentlich mit Alistair und Mathis, uns vorne ganz, ganz okay abgewechselt. Deswegen war ich eigentlich immer entweder erste, zweite oder dritte Position von der 5-Mann-Gruppe. Deswegen ging es jetzt bei mir, also klar, Pecoera ist schon eine Strecke, wo es halt immer mal hoch und runter geht. Und wenn es schnell runter geht und dann auf einmal hoch geht, dann rollt man halt einfach auf, dass es halt irgendwie dieses, dass dann, wenn es auf einmal hoch geht, wird man langsamer, dann rollt man auf, dann muss man mal ganz schön bremsen. Deswegen die eine Situation da, wo die erste Runde durch ist und wir dann so nah zusammen waren, das war schon da, wo es halt sehr, sehr schnell runter ging und dann man kam ein Berg, wo man halt immer zu nah dran war. Deswegen gibt es da schon so ein paar Situationen, wo man dann wahrscheinlich auch stärker bremsen muss, aber sonst fand ich, ging es bei mir eigentlich, ja, es ging ja wahrscheinlich so ein bisschen an den Juri, der dann immer vor allem die Bergau gefühlt nur mit 2 Meter Abstand fährt und auch immer mal einfach so reinfährt, ja, aber bei mir, weil ich mich eher vorne aufgehalten hat, fand ich, ging es eigentlich.
Ja, nee, das war definitiv, also ich war auch nicht dabei, ich kann das gar nicht sagen und ich weiß halt bloß, also natürlich kennt man die Renndynamik nur so, aber es ging halt einfach nur daraus, dass Willi halt sagt, okay, er muss halt manchmal aufpassen, weil ja, da einfach jemand reingeschnitten ist und so, aber ja, du hast den Namen jetzt genannt, wir haben ihn letztes Mal relativ gut umschrieben. ist ja auch vollkommen okay, viele haben auch einfach die Ergebnisse gesehen und wissen daher, was war. Aber gut, jetzt wollen wir aufs Podium gucken. Danach hast du dich dann entschieden auszusteigen, quasi bei deinem Oberschenkel nach dem Radsturz. Du bist auf dem Weg in die Wechselzone gestürzt. Jeder, wer das sehen möchte, du hast dazu auch ein Video gepostet auf Instagram, auf deinen Kanälen. Gingst nach Frankreich. Hattest du in der Woche vor dem Rennen in Frankreich, sag ich mal, immer noch so ein bisschen Ungewissheit, ob dein Oberschenkel hält? Oder war dir eigentlich dann schon 2-3 Tage nach dem Rennen klar, okay, das war kein großes Ding, du wirst in Frankreich wieder topfit am Start sein?
Ja, also am Wochenende, Samstag war das Rennen, sondern hat halt schon noch so ein bisschen Angst, ob es jetzt schlimmer wird oder nicht, aber da es an dem nächsten Tag jetzt nicht schlimmer wurde, war es zumindest so ein Zeichen, ja, es wird jetzt nicht ganz ganz groß schlimm sein, deswegen ging es ja eigentlich auch, klar, ist jetzt nicht, dass es jetzt ganz weg war, das habe ich schon noch ein bisschen gemerkt, aber das weiß ich, wie es schlimm ist, deswegen hat dann schon gedacht, ja, Frankreich kann aber gut werden.
Genau, kann auch mal gut werden, es wurde gut, aber es war stressig. Ja. So wie du es schon gesagt hast. Also, die Woche, nimm uns mit, Samstag das Rennen in Fagoera, Sonntag bist du aufgestanden. Ging es dann erstmal nach Hause oder ging es direkt rüber nach Frankreich?
Nee, wir sind Montag dann nach Leipzig geflogen und dann erst am Mittwoch nach Frankreich. Also ja, ich hatte ein Rad eingepackt gelassen, den Dienstag dann nur auf dem Rennrad gefahren. Und deswegen ging es ja so sagen, weil man alles schon mal gepackt hatte. Deswegen war es dann dazwischen jetzt eigentlich nicht so stressig, aber dann mit dem Mittwoch der Anreise ging der stressige Teil los. Ja, genau. Ich bin von Leipzig über Frankfurt geflogen, hatte eigentlich extra den Flug genommen, wo ich viel Aufenthalt habe in Frankfurt. Es ging ein Flug von Leipzig nach Frankfurt, wo man nur eine Stunde Aufenthalt hat. Da dachte ich mir, ja, es könnte knapp werden mit Rad und Gepäck, dass alles mitkommt. Deswegen habe ich lieber 4 Stunden genommen, da ich halt 4 Stunden in Frankfurt rum und ja, eine halbe Stunde vor Abflug. Also ich wollte eigentlich gerade zum Gate gehen, sagen sie, dein Flug wurde gestrichen. Ich dachte mir, hey, wie kann das denn jetzt sein? Eine halbe Stunde davor könnte ich nicht einfach einen Flug streichen. Ja, ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Hat da dann am Schalter nachgefragt, ja, ob die mich jetzt automatisch umbuchen oder ob ich jetzt was sage. Und ja, habe dann halt über Paris, gab es dann noch einen Flug, Paris und danach erst nach Bordeaux. Ja, wurde ich halt da drüber umgebucht. Genau, dann ging es nach Paris weiter und dort dann auch nochmal 2 Stunden Aufenthalt und da war auch nochmal der Flug verspätet, also wie auch nochmal 2,5 Stunden. Und ich hatte den Apple AirTag jetzt dran, deswegen hatte ich dann eigentlich gesehen, dass mein Rad nach Paris mitkam. Da dachte mir so, ja, okay, haben sie ja auch das mein Gepäck mit umgebucht, passt ja alles. Aber dann von Paris, der letzten Flug nach Bordeaux, hat es halt nicht mehr mitbekommen. Ja, deswegen stand dann mein Rad erstmal in Paris. Und ich kam dann gegen 23 Uhr in Bordeaux an. Eigentlich soll ich 18 Uhr ankommen und von Bordeaux sind ja nochmal 1,5 Stunden mit dem Auto dann nach Vieux-Beaucourt, also zum Wettkampfort. Ja, also aus eigentlich 6 oder 7 Stunden Reise wurde dann am Ende ja, ich bin zählenlos, ja, 13, 14 Stunden Reise, also das war der Anreise schon echt hart. Und ja, mein Gepäck war halt beides nicht da, also ich hatte nur mein Handgepäck, also Koffer und mein Radkoffer kam nicht an. Genau, nur durch den Apple AirTag konnte ich halt immer mal verfolgen, wo es jetzt ist. Ja, mein Koffer wurde dann wieder nach Frankfurt zurückgeschickt und dann stand halt mein Koffer und mein Radkoffer beides dort. Und dachte ich mir, ja gut, ich bin Mittwoch angereist, Samstag ist erst Rennen, Donnerstag, Freitag hatte noch Zeit und wenn das Rad dann ankommt, dann muss er nicht mehr lange drauf trainieren, dann passt es ja schon. Und dann haben wir halt der Lufthansa auch angerufen, da am Schalter lange in der Warteschleife gehangen und da versucht Druck zu machen, dass es auch wirklich dann mitkommt, dass es ein wichtiger Wettkampf ist und dass sie das zum Flug zuordnen sollen. Und Freitag ging eigentlich auch ein Direktflug nochmal von Frankfurt nach Bordeaux und da haben sie eigentlich gesagt, ja, mach mal, also zwischenzeitlich soll es eigentlich schon mal wieder nach Hause geschickt werden, aber und dann haben wir gesagt, ja, es soll erstmal nach Frankreich geschickt werden und da haben sie gesagt, ja, okay, wir haben es umgebucht und ja, deswegen war ich eigentlich dann doch optimistisch, dass es noch klappen könnte. Ja, und irgendwann dann Freitag, 16 Uhr sollte der Flug gehen und dann habe ich halt auf dem Apple AirTag gesehen, dass 16:30 mein Rad immer noch in Frankfurt steht. Und dann ging es halt so los, ja, was machen wir jetzt? Jetzt noch ein Rad auftreiben. Ist ja immer schwer. So ein Zeitfahrrad kriegt man nicht einfach so, auch nicht in einen Radjob. Also, erstens ist Frankreich jetzt nicht so eine Radfahrgegend wie jetzt Mallorca oder sowas, wo es dann noch viele Radläden gibt. Ja, auf Mallorca gibt es dann zumindest ja Rennräder, hättest du wahrscheinlich auf jeden Fall bekommen. Aber dort in der Umgebung waren eigentlich fast alles nur solche, ja, kriegst du Stadträder ausgeliehen oder E-Bikes und so. Aber jetzt Zeitfahrräder auf jeden Fall nicht. Das Gute war, dass wir dann halt noch einen Bikefitter von Q gefunden hatten, der in Frankreich wohnt. Und ja, halt 1,5 Stunden davon mit weg wohnt vom Wettkampfort und deswegen mit dem Auto herfahren konnte und dann noch ein Rad bringen konnte. Ja, er ist 1,84, glaube ich, und ich bin 1,91, deswegen hat ungefähr gepasst, aber ja, das Rahmen war schon kleiner. Und dann am Abend nach der Pressekonferenz und Briefing war halt auch bei sehr spät, haben wir dann halt noch versucht, ja, das Rad noch irgendwie einzustellen. Also der Mechaniker war auch von Q mit, deswegen auch da großen Dank, dass er dann auch versucht halt, so gut wie es geht, das Rad umzustellen. Genau, dann habe ich es mal kurz 4 Meter lang versucht, ob es jetzt einigermaßen passt. Ja, und fand jetzt erstmal so, okay, beim Rennen habe ich dann gemerkt, dass dann doch zu niedrig war. Da hatte ich recht bald schon nach 15, 20 Kilometern Rückenschmerzen bekommen, was eigentlich jetzt so nicht so schnell bekommen. Und dann auch im Hüftbeuger war wahrscheinlich zu sehr gequetscht, weil es dann doch ein zu kleiner Rahmen war.
Ja, aber, krass. Und aber, was noch, also unabhängig vom Fahrrad, du hast gesagt, dein ganzes anderes Gepäck war auch noch weg.
Ja.
Thema Laufschuhe und Laufsache. Hattest du das im Handgepäck oder Badehose oder Schwimmbrille? Du trainierst ja auch, oder war trainiert ja auch noch ein paar Tage vor dem Rennen ein bisschen. Wie hast du das gehandelt?
Ja, also zumindest Einteiler hatte ich, deswegen hatte ich die Tage davor im Einteiler trainiert, weil ich keine anderen Sachen hatte. Also nur Einteiler und die Sachen, die ich anhatte, immer im Wechsel angezogen. Und mein Koffer, also wir hatten organisiert, also über den Rennveranstalter hat er nochmal Laufschuhe und Radschuhe organisiert, dass wir die gekauft hatten. Aber mein Radkoffer kam dann tatsächlich noch 20 Uhr am Freitagabend an, und mein Manager ist dann halt noch 21 Uhr dann nach Bordeaux gefahren und hat dann 23 Uhr sozusagen den Koffer abgeholt, weil, ja, es ist dann doch ja auch wieder 1,45 bis dahin zum Flughafen und hat dann sozusagen danach das abgeholt und ich habe dann früh um 7:30 oder so kam er dann zu mir, und da mal sagen, dann die letzten Vorbereitungen, dann konnte ich noch mit meinem Koffer machen, was dann halt ganz gut war, weil dann auch der Neo und halt meine Laufschuhe und Radschuhe, noch die meine richtigen halt drinne waren. Deswegen war sozusagen alles so da, außer jetzt auch Ernährung, das war auch im Radkoffer drin, also mein eigenes Ernährungszeug hatte ich auch nicht mit. Das hatte ich mir irgendwie ausgeliehen von anderen Sportlern. Ja, aber das war halt auch stressig. Das Gute war diesmal, dass man erst davor einchecken musste. Also um 10 war Start, aber dann erst um 8 so alles noch so vorbereiten. War auch mal letzte die Stunde nochmal echt stressig, weil man irgendwie an beim Triathlon auch an so viel denken muss. Auch dann, ich hatte beim Rad dann die Pedalen waren dann zu weit eingestellt. Das hatte ich dann erst beim Einklicken dann in der Wechselzone gemerkt. Scheiße, das ist ja viel zu locker, da rutsche ich ja gleich raus. Dann muss ja nochmal der Mechaniker herkommen, da nochmal die Pedalen festschrauben. Also man muss echt an so viele Kleinigkeiten denken bei Triathlon, das denkt man gar nicht. Was da ja eigentlich alles schon immer so normal vorbereitet ist. Genau, dann aber beim pünktlich zum Start geschafft und froh, dass ich an der Startlinie stehen konnte.
Okay, also auf alle Fälle echt krasse Struggles, dann, wo man halt denkt, okay, das bleibt dir halt erspart, aber auch du kannst in so eine Situation gelangen, wie du es gerade beschreibst. Aber mental hast du es ja super weggesteckt und du warst quasi vom Starter vorn dabei. War das dann im Rennen doch irgendwie ein Thema oder warst du einfach, also du hast ja jetzt die Rückenschmerzen beschrieben und so weiter, aber warst du dann einfach an der Startlinie, sag ich mal, komplett im Vertrauen und im Race-Modus und sagst, okay, jetzt ist alles erledigt, ich bin fit und ich kann jetzt starten?
Ja, davor habe ich mir schon gedacht, ja, cool, dass ich jetzt geschafft habe, dankbar ans Team. Man kann sich auch kam man gestern ein Doku raus von Q, die dritte Episode, da kann man sich auch nochmal ganz gut angucken, wie es alles so verlaufen ist, also auch noch mit Videomaterial. Aber genau beim Rennen dann habe ich dann schon gefreut, dass ich es geschafft habe und jetzt nicht nur irgendwie im Hotelzimmer sitze und gar nicht starten kann. Deswegen war ich ja froh und wollte halt alles geben, so gut es geht. Ja, Schwimmen ging ja auch noch ganz gut, da der Dorian Konings mitgemacht hat, also der Weltmeister ja auf der Kurzdistanz, war es auch ein sehr schnelles Schwimmen, er hat da schon recht gut auf die Tube gedrückt, aber konnte trotzdem da mit vorne aus bei der Spitze halt rauskommen und genau dann beim Rad der Freitag davor war sehr, sehr schlechtes Wetter, da hat es übelst geregnet und sehr, sehr stürmisch und dachte man schon, ja, das Rennen kann fast gar nicht stattfinden. Also wäre es an dem Freitag gewesen, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht. Aber der Samstag wurde zumindest vom Wind ein bisschen besser, aber immer noch recht regnerig. Ja, und auf dem Rad hat halt der Matthias Magier und Elsa Brownie wieder sehr stark drauf gedrückt am Anfang. Und da ich halt nicht mein Rad jetzt so richtig hatte, habe ich gefühlt nicht so richtig gut, nicht meine Vollleistung da abrufen können. hatte dann auch kein Wattmesser dran. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, ob es jetzt nur das Gefühl war oder ob es wirklich gestimmt hat, dass der Leihrad jetzt kein Wattmesser dran hatte. Alles nach Gefühl gefahren, und ja, dann nach 50 Kilometer schon die Rückenschmerzen bekommen, wo ich mir schon gewehrt hatte, scheiße, jetzt ist ja schon noch lang und jetzt schon so Rückenprobleme zu bekommen, ist jetzt nicht so gut. Ja, aber ich habe immer mal mehr aufgestanden. Eigentlich war es eher eine sehr flache Strecke, wo man sehr lange in Aero-Position fahren musste. Habe ich versucht, ein bisschen mehr aufzustehen. Der Rücken ein bisschen löst, was dann ja auch ganz gut ging. Und ja, dann mit Fred Funk, Aaron Royal, Mika und Mattis und Alistair waren wir da halt eine ganz gute Gruppe da vorne auch und haben ja schon guten Vorsprung auch rausgefahren zu den anderen. Ja, genau. Und da war ich halt immer froh, da vorne dabei sein zu können noch, und dann beim Laufen habe ich wieder am Anfang versucht, stark anzufangen, bin dann mit Mika erstmal ein bisschen weggelaufen. Dann nach 4 Kilometer habe ich Mika schon ein bisschen laufen lassen, und hat immer so, ja, wahrscheinlich 3, 4 oder 5 Sekunden pro Kilometer war schneller, also der Vorsprung wurde immer ein bisschen größer. Und nach 13 Kilometer kam dann Alistair Brownie ganz schön angeschossen von hinten. Eigentlich hatten wir schon mal ein bisschen Vorsprung, aber der hat dann vor allem die zweite zur dritten Runde dann ganz schön beschleunigt und hat mich dann überholt. Dann bald später dann auch der Mathis noch. Sie haben in der zweiten Hälfte ganz schön gut gemacht. Wahrscheinlich sind sie sehr konstant gelaufen, und bei Mika und mir wurde es halt beide ein bisschen schwerer. Und genau, Alistair Brownie hat halt noch Krämpfe bekommen, deswegen konnte ich ihn dann wieder überholen und dann auch Position 3 laufen, und der Matti ist dann ja noch stark an Mika rangelaufen, und ja, den Zielsprint ist wahrscheinlich auch legendär, den hat wahrscheinlich auch schon viele gesehen, wie dann Matti ist dann ganz knapp Mika noch überholt. Ja, natürlich sehr ärgerlich für Mika, der eigentlich ja, fast ganz Rennen da beim Laufen angeführt hat, und dann im letzten Meter noch Zweiter zu werden, ist ärgerlich, aber genau, ich denke, er kann auch mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein in dem starken Feld, und Matthias ist ja auch echt ein sehr guter Athlet, der auch eine brutale Saison hingelegt hat, genau.
Ja, definitiv, also überall, wo er jetzt am Start ist, ist er vorne mit dabei. Du hast vorhin angesprochen, Kurzdistanzweltmeister Dorian Kuni, und also wir alle kennen seine, also ob jetzt jeder unser Hörer seine Zeiten kennt, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle wissen die Profi-Athleten, dass er auf alle Fälle richtig krass läuft und auch richtig krass schwimmt. Nur weil er so, um alle Hörer abzuholen, ich glaube, der Bestzeit auf 3000 Meter von 7,45 oder 7,50, also was halt ein richtiges Brett ist, auch für jeden Profi. Nimm uns kurz mit, also er ist beim Schwimmen vorne, fliegt dann einfach aus der Radgruppe oder genau, was passiert mit ihm? Ja, weil das ist natürlich auch mal interessant, wenn so ein Athlet halt dabei ist. Mitteldistanz muss man auch können, ist nicht gleich Kurzdistanz. Genau, was passiert mit ihm in dem Rennen?
Ja, also Schwimmer halt von vorne bestritten und ist dann, ich glaube, er ist jetzt erst auf dem Rad, ich war am zweiten, aber hat ihn eigentlich gleich überholt und seitdem hat er ihn nicht mehr gesehen. Ja, also er war, weiß nicht, ob er eine Gruppe hatte, aber in der ersten Gruppe ist er auf jeden Fall nicht mitgefahren. Und hat dann, glaube ich, 9 Minuten schon Rückstand gehabt nach dem Radfahren, und dann nach einer Runde laufen stand er dann am Streckenrand, also ist dann nach einer Runde, oder nee, eigentlich wahrscheinlich direkt ausgestiegen, weil bei uns war es nur eine Runde, also er ist dann gar nicht mehr gelaufen. Ja, er muss es jetzt nicht unbedingt geben, also er wäre wahrscheinlich so gewesen, wäre um 7 Minuten gerannt, wäre durchgelaufen, aber so mit 9 Minuten Rückstand, das wurde dann auch nicht auf. Aber ja, also mir war eigentlich schon vorher, hätte mich gewundert, wer jetzt da vorne mit uns mitgefahren, weil er eigentlich jetzt nicht als so starker Radfahrer bekannt ist. Also er ist ein sehr, sehr krasser Läufer und vor allem auch auf die kürzeren Distanzen, und seit diesem Jahr ist er auch ganz gut auf der Olympischen, also hat er es seit diesem Jahr irgendwie auch da auf den 10 Kilometer noch ganz gut hinbekommen. Ja, aber eigentlich war es immer so, wenn es ein zu hartes Radfahren war, dann war er meist nicht mehr so gut im Laufen, und wenn es eine große Gruppe war und mehr jetzt nur rumgepimmelt wurde beim Radfahren, dann war er mal sehr stark im Laufen. Deswegen dachte ich mir schon fast, er wird nicht vorne mitfahren können, und deswegen ja, dachte ich mir, ja, wenn wir da vorne wegkommen und er einen großen Vorsprung hat, dann kann man ihn auch schlagen. Genau, dass dann doch 9 Minuten waren, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, ich hatte es mir schon so gedacht und gehofft, ja.
Ja, nee, klar, weil Mitteldistanz ist halt was anderes. Da ist einfach die Wertigkeit des Radfahrens gut. Und auch wenn du jetzt, was du halt jetzt beschreibst, dass man ihn halt in den Solo-Leistungen halt schon immer vorn gesehen hat, vor allen Dingen aber auch im Sprint-Triathlon in der Vergangenheit immer richtig erfolgreich, aber olympisch halt auch mal, also mal gestruggelt, ne, auf ganz, ganz hohem Niveau. Das soll jetzt irgendwie gar nicht irgendwie klingen, dass das halt dann irgendwie schlecht war. Aber Frankreich hatte halt auf der Mitteldistanz, auf der Ironman-Distanz und natürlich auf der Kurzdistanz auch eine enorme Leistungsdichte. Aber jetzt weiter zu dir. Du bist am Ende Dritter geworden. Es war dein letztes Podium 2023 quasi auf der internationalen Ebene. Du hast danach gesagt, du gehst jetzt in die Pause. Ist die Saisonpause jetzt vorbei oder bist du aktuell noch in der Pause?
Ja, die letzten 2 Wochen habe ich jetzt gar nichts gemacht. Und jetzt geht es so langsam wieder. Also jetzt noch nicht richtig strukturiertes Plan, aber dass wir wieder ein bisschen aufbauen. Genau, also die letzten 2 Wochen habe ich auch noch Studium was, deswegen war es nicht nur, dass ich nur auf der Couch rumgelegen habe, sondern schon auch was gemacht habe. Aber hatte auch mal jetzt halt ein Wochenende mit meiner Freundin in der Sächsischen Schweiz. Was so recht schön war, auch noch ein bisschen wandern, ein bisschen andere Abwechslung. Ja, habe ich auch mal genossen, jetzt nicht strukturierten Sport zu haben, und freue mich jetzt auch schon wieder einzusteigen und wieder einen Aufbau zu machen, damit dann nächste Saison auch wieder gut wird.
Okay, du sagst, du freust dich auf den Wiedereinstieg und auf die nächste Saison. Dann geht's langsam im November los. Und ja, kannst du uns vielleicht schon mit in die erste Jahreshälfte nehmen? Was kommt vielleicht auch an Trainingslagern oder steht auch eventuell schon das erste kleine Rennen in Aussicht, worauf du Bock hättest? Oder was kommt? Nimm uns auch mit, vielleicht ob eventuell was Regionales ansteht im Aufbau. Du sagst, du hast darauf immer Lust, so was Kleines mitzunehmen. Ja, einfach die nächsten 3, 4 Monate. Was können wir erwarten? Wo können wir dich sehen? Oder wo trainierst du?
Also wahrscheinlich bleibe ich jetzt die letzten 2 Monate vom Jahr eher noch in Deutschland oder in Leipzig hier. Weil ja, ich war recht viel unterwegs und sie sind ja nicht als ganz so wichtig an, jetzt schon einen Trainingslager zu machen. Vor allem, weil auch die 70.3 WM nächstes Jahr erst sehr spät im Dezember ist. Deswegen ist ja noch ein langer Weg bis dahin. Und deswegen werde ich jetzt hier bleiben, hoffe, dass mit dem Wetter ungefähr passt, aber sonst auch ein bisschen Indoor auf Swift rumfahren geht auch schon mal. Und genau, regional jetzt am Wochenende wahrscheinlich einen Spendenlauf mitmachen, ist am Auensee in Leipzig, und dann bestimmt auch wieder beim Silvesterlauf dabei sein. Also die beiden Läufe weiß ich jetzt schon, andere weiß ich jetzt gar nicht. Meist plane ich das immer erst so eine Woche oder 1,5 Wochen eher, welche Wettkämpfe dann wirklich anstehen, aber die beiden auf jeden Fall. Und genau, sonst müssen wir mal schauen. Die richtige Triathlon-Wettkampfplanung habe ich jetzt auch noch nicht für nächstes Jahr gemacht, weil die PTO-Rennen ja so, noch nicht so richtig draußen sind. Also 2 sind jetzt schon bekannt gegeben, mit Singapur und Ibiza, aber jetzt noch nicht alle. Die wollte ich eigentlich mal abwarten, um dann das drumherum alles zu planen. Genau, was ich sagen kann, was wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich ist, dass ich in Challenge Samorin dann die Weltmeisterschaft da starten werde. Da habe ich mich dann jetzt Frankreich qualifiziert und auch dann gerne nach Kraichgau nochmal zurückkommen würde. Da als Vorjahressieger da auch nochmal am Start gehen.
Okay, das klingt auf alle Fälle schon mal gut. Also man kann dich auf europäischem Boden antreffen und auch in Deutschland, wie du sagst. Ironman hat dieses neue Ranking-System für Profis eingeführt, quasi die eigene Serie. Du hast die PTO angesprochen. Ist es so, dass du darauf jetzt auch so ein bisschen den Augenmerk legst oder sagst du, ach nein, ich gucke einfach, welche Rennen für mich quasi Hochkaräter sind, wie die Weltmeisterschaft in Samorin, wie für dich persönlich als Vorjahressieger quasi der Ironman 70.3 in Kraichgau? Oder sagst du, Akku, dieses Ironman-Ranking wäre für mich auch nochmal interessant oder ist das erstmal in Anführungsstrichen im Hintergrund und wenn du da weit vorne landest, landest du weit vorne und wenn nicht, ist der Fokus eher auf den größeren Rennen und das ist halt nicht so wichtig.
Ja, also mit den Serien, also die Ironman-Serie, denke ich eher, ist ein bisschen mehr für die Langdistanzathleten, da man ja bei der Langdistanz da die doppelte Punktzahl von der Mitteldistanz bekommt und man 3 Langdistanzen einbringen kann von 5 Rennen. Also ich denke, wenn man keinen Langdistanz macht, dann hat man es da schwer in der Serie. Deswegen werde ich darauf jetzt nicht wirklich schielen. Die PTO-Serie, da die PTO-Rennen schon immer hochkarätig besetzt sind und ich da auch ganz gerne starten will, muss mal sehen, ob ich jetzt überall in jedes Rennen reinkomme, weil die ersten 20 sollen ja, glaube ich, Vertrag bekommen. Und dann weiß ich nicht, ob jetzt hier dann noch 10 Leute auffüllen oder ob jetzt wirklich immer nur 20 Leute starten dürfen. Ich bin ja derzeit 27. im PTO-Ranking, also bin ich sozusagen als Festvertrag jetzt noch nicht da drin. Hoffen wir, dass ich eine Wildcard bekomme. Aber genau deswegen weiß ich noch nicht, ob ich jetzt jedes Rennen mitmachen darf oder nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt jedes Rennen eingezählt wird bei der PTO-Serie oder nicht. Aber ja, das würde ich halt mehr Augenmerk legen, weil ich die Rennen auch schon gerne mitmachen will. Und wenn es dann genug Punkte für die Serie ist, dann würde ich die auch cool finden, ja.
Okay, du sagst Thema Langdistanz und man hört das eigentlich schon raus. Der Fokus ist natürlich, was du auch in dem letzten Podcast hier schon gesagt hast, definitiv der 70-3 der PTO auf den in Anführungsstrichen kürzere Distanz im Bereich Mitteldistanz. Dass du jetzt sagst, okay, Thema Langdistanz tritt erstmal im Hintergrund, das wissen wir auf alle Fälle, hast du schon gesagt, aber ich habe neulich erst wieder einen Post gesehen, da ging es um die schon Hawaii-Qualifizierte. Du müsstest natürlich noch validieren, das heißt, du bräuchtest vorher noch wieder den Ironman für nächstes Jahr. Du warst in Nizza, du hast die Emotionen besprochen. Es gibt wahrscheinlich von dir persönlich und von deinem Team auch im Hintergrund Trainer, Sport und so weiter den klaren Fokus auf der Mitteldistanz. Aber war es in Nizza so, dass es vielleicht so ganz bisschen doch gekribbelt hat und du noch mal überlegt hast? Oder war das einfach auch in Nizza glasklar, dass das 2024 gar keine Option ist?
Naja, ja, es kribbelt schon, dann sicher zu sehen. Und der Langdistanz-Weltmeister-Titel würde ich mir natürlich auch noch gerne dann irgendwann holen. Aber es war schon so ein bisschen die Überlegung, aber eigentlich so richtig ausgeschlossen ist jetzt dadurch, dass man validieren muss und dann zwei Langdistanzen will ich das nächste Jahr noch nicht machen, weil der Rennkalender, denke ich, schon recht voll wird mit den PTO-Rennen in der Weltmeisterschaft. Wäre es jetzt nur Hawaii gewesen, sag ich mal, dann hätte man es vielleicht mal so als Test mitnehmen können. Aber jetzt zwei, denke ich, passen jetzt nicht wirklich in den Wettkampfplan. Aber was halt in Nizza gesehen habe, dass mich das auch schon reizt und dass ich dann da irgendwann auch mal hinkommen will und da mich dann auch dort irgendwann mal sehe. Genau, will ich das noch nicht festlegen.
Nee, darauf wollen wir dich ja gar nicht festnageln und das soll auch nicht sein. Genau, dann danke ich dir auf alle Fälle erstmal für das ausführliche Gespräch und dass du hier zu Gast wieder warst und alle Hörer abgeholt hast, wie das Ende der Saison läuft. Dann einen guten Aufbau und dann definitiv ein sehr erfolgreiches erstes Rennen nächstes Jahr.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Okay, in dem Sinne, Aloha und alles Gute, Rico.
Ja, ciao, Aloha. Get up, 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 get up